So, hier ist 16 Uhr, hier ist Radio Chaotica auf Querfunk 104,8, eine Sendung des Entropia e.V., das ist der Chaos Computer Club Karlsruhe. Wir hatten ein bisschen eine Programmänderung, wir wollten ursprünglich über die neuen Reisepässe, die ja jetzt mit Chips ausgestattet werden sollen und so weiter sprechen, aber da hat sich gerade Manuel gefunden, der über ein anderes Thema mehr Bescheid weiß.
Und zwar geht es heute um die subversive Nutzung des Internets oder was man alles in der allwissenden Müllhalde so finden kann. Also Bücher, MP3s, Texte, alles ganz tolle Sachen. Das war gerade ein Stück von einer neuen Platte von Phantomas. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wie die Platte heißt, aber das ist das vierte Stück und es sind eigentlich nur eine Minute Lieder. So, jetzt wieder zum Thema von der Radio Chaotica-Sendung heute, subversive Nutzung des Internets. Das Internet ist jetzt so grob gesehen irgendwie 15 Jahre alt. Und mittlerweile, also gerade bei uns Hackern...
Das hat doch Al Gore erfunden gehabt, oder?
Genau, Al Gore in 1991 oder so. ja, mittlerweile, also bei uns im Hackerclub, tut eigentlich fast jeder täglich das Internet benutzen, um seine ganzen Infos zu finden. Wenn er irgendwie lernen muss oder wenn ihn ein neues Thema interessiert, benutzt er gleich das Internet. Und die meisten Hacker benutzen da irgendwie ziemlich viele Tricks, um das zu finden, was sie suchen im Netz. Und die wollten wir jetzt ein bisschen vorstellen, was man da alles machen kann, was man alles finden kann, was auch nicht unbedingt immer so offensichtlich ist. Ja, als erstes Thema, dann geh ich gleich mal los mit Bücher finden, weil es irgendwie so ein riesiges Hobby von mir ist, immer Bücher im Netz zu finden. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also es gibt immer diese Amazon-Seite, wo man sich die ganzen Bücher angucken kann. Die muss man natürlich kaufen, man kann sie nicht runterladen.
Den Webshop, oder meinst du?
Ja, den Amazon.com-Webshop, weil die haben auch eine Suchmaschine, auf die wir später noch kurz zurückkommen werden. Aber im Amazon-Webshop kann man sich dann eben, kann man praktisch eine ISBN-Nummer eingeben oder einen Buchtitel, kann man dann alle Bücher finden, die dem entsprechen und kann auch ähnliche Bücher finden. Und eine ganz tolle Funktion von dieser Amazon-Seite ist, dass man immer in die Bücher reinschauen kann. Also man kann sich immer ein paar Seiten anlesen, kann meistens auch das Inhaltsverzeichnis angucken. Und was man dann machen kann, ist, man hat ein Buch gefunden, was einen interessiert und man vermutet auch, dass es irgendwo im Netz ein PDF oder eine HTML-Version davon gibt, die natürlich Google gefunden hat. Deswegen geht man auf Amazon, guckt sich zum Beispiel die Intro an, sucht dann einen relativ komplizierten Satz daraus und pastet den einfach in Google rein. Also es funktioniert für ziemlich viele Bücher, findet man meistens, also was man auch finden kann, sind dann eben so Preview-Versionen, die an Reviewer verschickt worden sind.
So, also so für die Lektoren dann praktisch.
Genau, also das eine Buch, was ich glaube ich gestern gefunden habe, war Essentials of Programming Languages. Das funktioniert meistens immer mit Computerbüchern ziemlich gut, mit anderen Büchern ist es nicht so geil. Aber dieses Essentials of Programming Languages bin ich auf Amazon gegangen, habe mir die Intro angeguckt, habe dann so einen komisch komplizierten Satz rausgesucht, den dann in Google gepastet und dann gleich so ein Preview-PDF gefunden, was ich dann ja runterladen konnte. Mhm. Ja, noch zu Büchern. Was man da auch machen kann, ist einfach nach Titeln von Büchern suchen und zusätzliche kleine Wörter reintun, die Google dazu bringen, nur Ergebnisse zurückzuliefern von so Verzeichnissen, Verzeichnisinhalten. Also wenn man jetzt auf seinem Webserver so ein Verzeichnis hat und dort keine Index-HTML-Seite, die dann defaultmäßig angezeigt wird, drin hat, dann zeigt
also so der Index-HTML, vielleicht die Hörer noch dazu zu sagen, das ist sozusagen die Hauptseite, die dann da irgendwie kommt, wenn man nichts Besonderes eintippt, sondern es kommt dann einfach als Standard.
Ja. Genau, es sieht so ein bisschen aus wie so ein Verzeichnislisting im Explorer zum Beispiel. Und standardmäßig zeigt das dann der Webserver an. Und dort findet man auch immer relativ interessante Seiten und Dateien, wenn die Leute einfach vergessen, das entweder zu schützen oder so eine Index-HTML-Seite vorne dran zu tun. Und wenn man dort nach Büchertiteln sucht und zum Beispiel nach Index Off, also Index Off ist immer so ein Term, der von dem Webserver, so ein Begriff, der von dem Webserver vorne dran gehängt wird, dann gibt Google praktisch so Verzeichnislisten zurück und dort findet man ziemlich viele Bücher, also unter anderem von diesem O'Reilly Verlag, der bei Computerprogrammierern und so ziemlich beliebt ist. Jetzt vielleicht noch ein bisschen kompliziertere Techniken. Man kann zum Beispiel bei Google, gibt es seit kurzem so eine Funktion, bei dem eingescannte Bücher, wo man eingescannte Bücher durchsuchen kann. Und dort kann man sich dann immer, nachdem man was gefunden hat, die 5 nächsten Seiten angucken. Und dann darf man nicht mehr rumklicken, aber man kann natürlich wieder einen weiteren Suchbegriff eingeben und dann weitere 5 Seiten angucken. Und was relativ gut funktioniert, ist zum Beispiel einfach nach dem Titel des Buches zu suchen, weil der taucht meistens auf jeder Seite wieder oben rechts auf. Und da kann man sich einfach die ganzen Seiten angucken. Also über Google kann man dann praktisch auch die ganzen Bücher angucken.
Was vielleicht für diese Index-Off-Geschichte noch ganz lustig ist, ist, dass Google noch so besondere Stichwörter irgendwie erlaubt. Also nicht nur irgendwie Stichwörter, sondern man kann die auch zusammenfassen mit Hochkommas. Das Hochkomma, Index, Leerzeichen, Off, Hochkomma. Das erstmal zusammengefasst und dann gibt es aber noch die so Schlüsselwörter wie zum Beispiel in Title, Doppelpunkt, dann heißt es praktisch, dass man im Titel von der Seite suchen will, die normalerweise im Browser oben in der Titelleiste angezeigt wird und so kann man dann irgendwie da noch das weiter oder besser einschränken.
Genau, was dann auch recht praktisch ist, meistens will man Bücher als PDF-Dokumente haben und nicht als HTML, weil es dann angenehmer ist zu drucken und anzugucken, da kann man einfach nach dem Titel des Buches zum Beispiel suchen oder nach einem Satz aus dem Inhalt und dann noch File-Type Doppelpunkt PDF hinzufügen, dann wird Google nur PDFs zurückliefern.
Also das ist dieses Adobe-Format, wo dann praktisch so wie eingescannte Bücher sozusagen aussieht oder eigentlich sogar das Preprint-Print-Format ist, also was vor an die Druckerei geschickt wird oder sowas teilweise.
Ja, das war jetzt auch wieder alles ein bisschen arg illegal, was wir gerade erzählt haben, aber ich wollte noch...
So ist das illegal. Wenn ja, die das ins Web stellen, dann kann man das doch runterladen.
Eigentlich. Bits sind frei.
Genau.
Aber es gibt auch riesige Webseiten mit freien Büchern oder Bücher, wo das Copyright verfallen ist. Da wollte ich irgendwie auf gutenberg.org verweisen, wo es richtig viele klassische Werke zum Beispiel gibt.
Da kann man auch Google benutzen, wenn es doch nicht gutenberg.org war, kann man da bei Google Gutenberg eintippen und dann findet man das auch.
Was es auch sonst gibt, ist text.com, also text ist geschrieben textz.com. Ich weiß nicht, ob es die Seite noch gibt vielleicht. Es kann sein, dass sie vielleicht verschwunden ist, aber dort gab es auch viele freie Texte und vor allem politisch und linke Texte gab es dort. Und über Hacktivity oder sowas und ganz viele lustige Sachen.
Hacktivism,
genau, das ist der Term. Sonst noch was zu Büchern? Ja, Bücher finden wir auch viel in den Peer-to-Peer-Netzen, da kommen wir nachher noch drüber, wie man dort suchen kann. Und es gibt auch ziemlich viele IRC-Server, wo es so Bot-Channels gibt, wo ganz viele Bots sind mit ganz vielen Büchern. Die kann man
so anfragen. Automatische Chatter sozusagen.
Genau, da gibt es auch
Programme geschrieben haben, die dann automatisch chatten können.
Genau, die können automatisch chatten und vor allem können die auch Bücher versenden. Da gibt es einen Server, wo man sich sowas angucken kann, das ist irc.nullus.net. Der hieß irgendwann mal irc.bookwares.net, aber das wurde dann irgendwie gekillt. Also irc.nullus, nullus.net und dort muss man in den Channel Raute Bookwares gehen. Bookwares. Da findet man hauptsächlich Computerbücher, da gibt es richtig viele Rollenspielbücher, weil das alles auch wieder Nerds sind. Und ganz, ganz viele gescannte Romane. Also hauptsächlich Science Fiction auch wieder. Aber also Romane gibt es richtig viele und dort, was auch relativ interessant ist, ist dieser Zyklus, wie diese Bücher dann Korrektur gelesen werden, weil die werden dann eben, also irgendjemand kauft sich das Buch, schneidet es dann auf, legt es dann in so einen Einzugscanner, das wird dann alles gescannt und Texterkennung drüber gemacht. Und die Texterkennung funktioniert meistens nicht so ganz toll, dann gibt es immer kaputte Bücher oder ein L wird zum I oder andersrum. Und deswegen lesen das Leute immer Korrektur und da gibt es dann verschiedene Versionen von den Romanen. Also wenn man irgendwie einen Roman von Stephen King findet in der Version 1.0, das ist dann gleich nach dem Scan mit ganz vielen Fehlern und V1.1 ist dann eben nach dem ersten Lesen und so weiter. Also dort vielleicht ein bisschen aufpassen. Das war es so ungefähr zu Büchern.
Darum ein bisschen Musik.
Genau.
Was Lautes, bitte.
Es geht gleich mit was Lautem weiter, mit, willst du Schrammelmusik hören?
Ja.
Dann geht's gleich weiter mit Rifu und Always Ahead. So, das war Always Ahead von Rifu und da will ich mich gerade bei den Kollegen von Endpunkt bedanken, dass sie mir die CD gebrannt haben, das ist sehr nett. Ja, das nächste Thema jetzt ist, wir hatten jetzt gerade Bücher, es geht ein bisschen weiter in Sachen Text und zwar wissenschaftliche Zeitschriften, also wenn man gerade das Netz benutzen will, um sich ein neues Thema anzueignen oder zu lernen oder zu forschen, also angenommen, mich interessiert zum Beispiel Genetik und ich will jetzt mehr über Genetik wissen. Das ist sehr cool, weil ich dort über das Internet praktisch Zugriff habe auf alle wissenschaftlichen Artikel der letzten 30, 40 Jahre, wenn sie jetzt eingescannt worden sind. Und ich kann mir praktisch, ich sitze eigentlich genau an derselben Quelle wie die ganzen Forscher in Labors zum Beispiel. Das einzige Problem ist, dass diese Zeitschriften meistens ziemlich teuer sind. Die muss man abonnieren, also die kann man sich natürlich aus der Bib holen, aber wir wollen uns ja nicht vor dem Rechner wegbewegen. Sonst könnte man ja nicht mehr chatten oder so. Deswegen untersuchen wir jetzt kurz, wie man solche wissenschaftliche Zeitschriften wie zum Beispiel Nature runterladen kann. Also eine Möglichkeit ist, meistens sind diese Zeitschriften freigeschaltet für komplette Unis, also der IP-Bereich praktisch, die Rechneradressen von der Uni sind freigeschaltet, um sich diese wissenschaftliche Zeitschriften runterzuladen. Und ja, die meisten Unis haben dann Proxys, damit das Ganze schneller geht. Also ein Proxy ist ein Zwischenrechner, der die ganzen Dokumente aus dem Web zwischenspeichert, damit nicht alle Leute das immer von der richtigen Quelle ziehen müssen. Und diese Proxys kann man manchmal von außen benutzen, also manchmal sind sie offen. Zum Beispiel war der Proxy von dem Forschungszentrum Karlsruhe bis vor einem Jahr irgendwie offen. Und wenn man den eingetragen hat in seine Proxy-Einstellungen, konnte man dann eben auf diese ganzen wissenschaftlichen Zeitschriften, also nicht nur Genetik-Sachen, sondern eben auch Physik-Sachen, Mathe, Informatik-Zeitschriften kann man sich da runterladen. Also eine Möglichkeit ist eben nach solchen Proxys zu suchen und dort gibt's auch immer Foren, wo solche Proxys ausgetauscht werden. Das ist auch, also da muss man nach googeln, irgendwie Open Proxy List oder University Proxies oder verschiedene Proxys von den Unis. Da gibt's immer so Anleitungsseiten für die doofen Studenten. Die kann man dann ausprobieren und irgendwann klappt's dann halt. Was für Informatikzeitschriften auch relativ gut funktioniert, ist der Login Cypherpunk, weil diese Cypherpunks, irgendwie so Krypto-Freaks, sich oft eben solche Logins anmelden, die dann verteilt werden. Also versucht dann immer Cypher, C-I-P-H-E-R, Punk, als Login und Passwort oder Cyberpunk manchmal. Und damit man sich das auch nicht alles merken muss, gibt es ein Plugin für den Webbrowser Firefox oder Mozilla, der heißt BugMeNot, der eben solche Logins in der zentralen Datenbank speichert. Da kann man auch relativ oft zurückgreifen. Also kurz zur Wiederholung, man kann Proxys eintragen von Unis oder man kann so Standard-Logins benutzen, was bei Genetikseiten relativ gut funktioniert, ist auch immer Genetik. Und dort kann man dann eben nachher Zugriff auf diese wissenschaftlichen Zeitschriften haben. Was man auch machen kann, ist sich natürlich einen Account von der Uni hacken oder einfach zur Uni laufen und dort das WLAN benutzen. Oder fällt dir noch was ein?
Dieses BugMeNot gibt es auch als Website, ist irgendwie bugmenot.com oder so.
Okay, also BugMeNot kann man dann eben auch als Webseite benutzen und dort direkt abfragen, also man braucht dann kein Plugin zu installieren.
Ja, manchmal findet man auch irgendwelche Artikel, die besonders irgendwie wichtig sind in Donkey-Netzen oder in anderen P2P-Netzen.
Ja, und oft lohnt es sich auch gleich direkt nach den Artikeln zu googeln, weil vielleicht liegen die bei den Wissenschaftlern auf der Webseite zum Beispiel. Was man auch machen kann, ist halt gezielt auch direkt nach den Passwörtern für diese Journals zu suchen. Also ich habe vor kurzem mal, wollte ich eben die ganzen Logins für nature.com haben und da habe ich einfach nach Passwort nature.com und irgendwie an ein paar andere Suchstrings gesucht und kam dann so auf, also anscheinend ist es in China und in Taiwan beliebt, dass sich dort die Studenten in den Foren von der Uni die Passwörter austauschen für diese wissenschaftlichen Zeitschriften. Und dann so habe ich, glaube ich, auch, also manchmal ist auch einfach das Passwort auf der Webseite von der Uni gekennzeichnet, weil die meinen, dass es irgendwie keiner sieht oder sowas und dann steht da immer, ja, wenn Sie die Zeitschrift bla und bla lesen wollen, dann benutzt bitte das Passwort so und so, die findet man auch über Google. Also zum Beispiel für die Encyclopedia of Life Science, das ist els.net, gibt's irgend so eine Ghetto-Schule in Amiland, die das auf der Webseite hat für die Library und da steht eben auch der Login eben IVCD und Login und Passwort ist EA Valley. Sonst noch was? Achso, natürlich nach unserer kleinen Hacker-Viertelstunde jetzt noch die legalen Sachen. Es gibt nämlich auch Open Journals, das sind praktisch Journals, wo nicht die Leute, die das lesen wollen, bezahlen, sondern die Leute, die drin publizieren wollen, bezahlen. Und das Journal ist dann nachher frei als PDF runterzuladen. Da gibt's eins ganz bekanntes, was irgendwie eines der ersten war Pilos Biology, also über Biologie. Ja, das heißt jetzt auch nicht, dass die Journals irgendwie schlechter sind oder sowas. Es gibt irgendwie genauso viel Peer Review wie bei normalen Journals sozusagen. Bei PILOS kommen in nächster Zeit irgendwie 3 dazu. In der Informatik gibt es auch ganz viele Open Journals. Also insgesamt gibt es eine Webseite, wo so 1700 Open Journals gekennzeichnet sind. Also viele davon sind irgendwie sehr merkwürdig. Aber es gibt da auch Sachen, wo interessante Sachen drinstehen, also wenn es einen interessiert. Also die heißen, glaube ich, Open Journals. Da gibt es auch richtig viele Webseiten dazu, wie dieses Modell funktionieren kann. Funktioniert das überhaupt, wenn die Autoren zahlen? Also sie müssen dann $2000 für ihr Artikel zum Beispiel zahlen. Und was dann auch die ganzen Auswirkungen von so einem Modell sind. Und sonst noch was zu wissenschaftlichen Zeitschriften?
Nee, mir fällt nichts an.
Okay, dann machen wir jetzt wieder ein bisschen Musik und kommen dann gleich zu unserem nächsten Thema. Jetzt aber keine Schrammelmusik, jetzt ein bisschen Hip-Hop und zwar Björk mit Razzell, Triumph of the Heart. Ihr Ihr hört Radio Chaotica heute mit dem Thema subversive Nutzung des Internets oder der allwissenden Müllhalde, wo man jedes kleine Bit Information finden kann.
Ja, und schaut auch auf unsere Webseite www.entropia.de/radio. Entropia schreibt sich Entropia, glaube ich. Und ihr könnt auch eine E-Mail schreiben, radio@entropia.de.
Genau, und wir machen, das war jetzt, ihr habt jetzt gerade Björk gehört mit Razel und das Lied hieß Triumph of the Heart. Und das wurde natürlich auch aus dem Internet runtergeladen. Wir machen jetzt auch gleich weiter mit dem Thema MP3s und wie finde ich MP3s und andere Musiksachen im Netz. Ja, da haben wir auch noch eine spezielle Sendung dazu, die heißt Sauknapf und läuft jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat um 23 Uhr. Ja, also dieses eine Lied zum Beispiel jetzt gerade habe ich von der Webseite runtergeladen, die webj.org heißt, wo Leute MP3s verlinken, die sie gerne hören, zu Playlisten. Man kann dann auch die Playlisten von anderen Leuten angucken oder von Leuten, die dieselbe Musik hören. Es gibt aber auch noch viele andere Möglichkeiten, Musik zu finden. Also diese eine beliebte Technik, die jetzt anscheinend nicht mehr so gut funktioniert, weil es ziemlich viele kommerzielle Seiten gibt, die das auch noch faken, ist diese Index-Off-Technik. Also man findet praktisch ein Verzeichnis auf dem Webserver, der nicht geschützt ist, wo ganz viele MP3s drin liegen. Und man...
Der Webserver, der halt so eine Standardseite generiert, so ein Index, wo praktisch dann nur die Dateien anzeigt und danach kann man ziemlich gut suchen, weil es immer irgendwie im Titel oben Index Off heißt und das hat Google auch so spezielle Funktionen, um jetzt nur nach dem Titel zu suchen.
Genau, also zum Beispiel würde ich jetzt diese Björk-Platte runterladen wollen, die Medulla heißt, dann würde ich in Google zum Beispiel Björk, Leerzeichen Medulla, Leerzeichen, Anführungszeichen, Index Off, Anführungszeichen schließen, eintippen. Und wenn ich Glück habe, finde ich dann eben so ein offenes Verzeichnis. Die bleiben meistens nicht sehr lange online und ich kann die auch runterladen. Also das Problem ist mittlerweile, anscheinend tut Google das erstens ein bisschen rausfiltern, habe ich den Eindruck. Und zweitens gibt es ziemlich viele russische MP3-Download für Geld-Seiten, die das dann nachbauen praktisch. Also die so gefakte Verzeichnislisten aufbauen, wo man nachher dann eben trotzdem blechen muss. Aber... damit man sich die ganze Mühe nicht machen muss, gibt es dann nette Blogs. Also Blogs sind immer so eine Art Online-Tagebücher. Und es gibt so sogenannte Open-Dia-Blogs, wo praktisch Leute die ganze Zeit nach solchen Dias suchen. Also wenn man jetzt nicht nach einem bestimmten Künstler sucht, ist es noch viel einfacher, die zu finden. Da sucht man einfach nach Index Off und MP3 zum Beispiel. Und posten dann eben diese Open-Dias auf ihrem Blog. Also ein solches Open-Dia-Blog ist opendia.blogspot.com und dort werden jeden Tag so ungefähr 10 Platten verlinkt und ja, so 50 MP3-Stücke oder sowas. Eine ganz andere lustige Sache, die man machen kann, ist in Russland und in der Ukraine und so weiter haben sie es anscheinend mit dem Copyright nicht so ganz genau und deswegen findet man auf russischen Seiten ziemlich oft MP3s. Deswegen lohnt es sich auch ziemlich oft site.ru mit in die Suche zu nehmen bei Google, dann kommen nur russische Seiten raus. Und Ukraine ist, glaube ich, UA, kann das sein?
Ja, ich glaube UA.
Also dort findet man auch, also was sich auch lohnt, sind eben ukrainische Blogs oder sowas, wo dann Leute einfach mal, ach, ich habe gestern eine neue Platte gekauft, hier ist sie, wenn ihr Lust drauf habt.
Ja, dieses opendia.blogspot.com ist, glaube ich, auch so in Dänemark oder so irgendwas.
Nee, das ist alles niederländisch, also ist lustig, diese opendia-Blogs, die drei, die ich im Moment kenne, sind alle Niederländer. Oh. Ja, gut, das war jetzt MP3s selber finden, aber vielleicht interessiert man sich auch für neue Musik oder will neue Musik finden. Da gibt es ziemlich coole Datenbankseiten im Netz, zum Beispiel allmusic.com, wo man einen Künstler eingeben kann, da findet man alle Platten, die er gemacht hat, mit Reviews und ähnliche Künstler und Künstler, von denen sie sich inspiriert haben. Und ja, Musikrichtungen und so weiter kann man alles schön klicken. Das einzige Problem ist, dass die Oberfläche ein bisschen überladen ist. Es kommt immer Flash und es dauert ziemlich lange und so weiter. Was man da machen kann, wenn man ein bisschen programmieren kann, ist zum Beispiel die Allmusic-Seite zu parsen. Also man geht praktisch auf eine Webseite für einen Künstler, extrahiert dann mit einem Programm die ähnlichen Künstlernamen, schmeißt sie dann wieder in Allmusic rein und holt sich dann die ganzen Platten. Das heißt, man kann dann zum Beispiel Sepultura eingeben, das Programm. Das holt sich dann eben die Seite für Sepultura von allmusic.com, sucht dann nach den ähnlichen Künstlern, findet dann irgendwie Sachen wie Distumed und Exhumed und andere Shredder-Bands. Holt sich dann die Liste von den Platten und wirft die dann in eine Peer-to-Peer-Suchmaschine und ja, man gibt dann praktisch im Tool Sepultura an, kommt dann morgen wieder und hat dann eben 10 Gigabyte irgendwelche ähnliche Musik. Also es hat damals ziemlich gut funktioniert, jetzt hat allmusic.com ihr Layout geändert, dann muss man nämlich das Programm anpassen.
Also was solche Tricks gibt es auch, so ein Buch von O'Reilly, also einer der beliebtesten irgendwie Verlage für die Hacker hier, weil die immer sehr gute Bücher haben. Da gibt es eben auch so ein Buch, das geht nur um Web-Spidering.
Genau, das Buch heißt Spidering Hacks und das lohnt sich echt. Also es sind so ganz viele Tricks drin und welche Programme man benutzen kann, um sich eben weitere Leech-Programme zu bauen und so weiter.
Und also Spidern bedeutet übrigens, dass man jetzt irgendwie automatisch Webseiten irgendwie sich greift, also über ein Programm, man schreibt sich ein Programm, das die Webseiten runterlädt und dann irgendwie dann halt über Programm dann auch dieses Seite interpretiert und dann irgendwas damit macht.
Genau, also so praktisch so wie eine Spinne, die sich im Netz bewegt und nach zappelnden MP3s irgendwie sucht und so. Ja, genau, also wenn ihr jetzt alles von dem Webbrowser aus machen wollt, dann empfehle ich euch echt Firefox, da gibt es ziemlich viele Extensions, um praktisch eine Seite zum Beispiel komplett runterzuladen oder nur die MP3s, die von der Seite verlinkt sind. Für Leute, die jetzt ein bisschen mehr tippen wollen, gibt es ein ganz tolles Programm, was wget heißt und ein anderes, was curl heißt, wo man auch so ähnliche Sachen mitmachen kann. Also zum Beispiel, lad mir die komplette Seite runter und folge jedem zweiten Link zum Beispiel.
Also für Firefox gibt es zum Beispiel so ein Tool, das heißt Down Them All. Das ist eigentlich ganz praktisch, auch für so legitime Zwecke, wie jetzt irgendwie in der Uni möchte man sich alle Übungsblätter runterladen, weil man das natürlich während dem Semester nicht gemacht hat, kann man halt dann dieses Plugin da benutzen, um sich dann irgendwie alle PDFs oder alle Dokumente auf der Seite irgendwie automatisch runterzuhauen.
Genau, fällt dir noch was zu MP3s an? Also sonst kann ich wirklich nur auf die Saugnapf-Sendung am Sonntag verweisen, weil das ist Thema der Sendung eigentlich.
Das Coolste sind eigentlich diese OpenDNS, diese Index-Off-Methode klappt irgendwie überhaupt nicht mehr so gut. Also hatte ich jetzt in letzter Zeit kaum Erfolg damit, wenn ich mal wirklich dringend irgendwelche Musik gesucht habe.
Ja, was natürlich immer funktioniert, sind Peer-to-Peer-Suchmaschinen, auf die wir bald kommen werden. Hoffentlich kriegen wir das noch alles hin. Ja, jetzt gleich mal ein bisschen Musik mit Oldschool, Techno und Rexia und das Lied heißt, das kann ich jetzt gerade nicht lesen, Landossen Funk, Rexia.
Radio Chaotica.
Mit Drexia. So, und das Lied ist jetzt auch gleich zu Ende. Ne? Jetzt? Jetzt. So, weiter mit unserem Thema subversive Nutzung des Internets und was man so alles für Wissen im Internet finden kann. Wir wollten jetzt mal was über Peer-to-Peer-Suchmaschinen erzählen. Also es gibt verschiedene Peer-to-Peer-Netze, die im Moment ziemlich beliebt sind. BitTorrent ist zum Beispiel so ein Peer-to-Peer-Netz, was auch, das ist jetzt erstaunlich, aber relativ oft auch für legale Sachen benutzt wird. Auch von der amerikanischen Regierung jetzt mittlerweile und von der BBC und von ganz vielen anderen Sachen. Und zwar
vielleicht ein bisschen erklären noch, was Peer-to-Peer eigentlich ist. Also
genau, mach mal.
Also im Prinzip ist es File-Sharing, das heißt also, wenn man tauscht Dateien aus, und zwar funktioniert das deswegen so gut, weil praktisch mehrere Leute sich diese Datei von irgendjemand runterladen und dann aber gleichzeitig während dem Runterladen schon wieder weiter hochladen. Und dadurch ergibt sich dann so eine Verteilung von der Bandbreite, sodass jetzt derjenige, der das irgendwie ins Netz gestellt hat, nicht die riesen Bandbreite braucht, sondern sich halt so im Netz verteilt, so automatisch.
Genau, ein weiterer Vorteil ist, bei bestimmten Peer-to-Peer-Netzen ist es dann auch verschlüsselt, sodass man eigentlich gar nicht weiß, von wem man das Ganze runterlädt. Und das sind dann auch irgendwie, man kann, also ein normaler Benutzer fungiert dann auch einfach als Verteilknoten, sodass einfach jedes Bit praktisch durch 10.000 Leute geht und man gar nicht mehr nachvollziehen kann, wo das herkommt. Da kann man auch irgendwie toll zensierte Sachen verteilen. Also jetzt zensiert, man findet dann eben auch ziemlich viel Mist, aber auch eben interessante Dokumente. Zum Beispiel irgendwelche
E-Books, also Bücher,
E-Books, die man vorhin schon drüber geredet haben. Oder Internas von irgendwelchen Regierungen zum Beispiel, ist auch ziemlich beliebt, die dort zu verteilen. Ja, nur wie findet man jetzt die Dateien in diesen Netzen? Weil zum Beispiel BitTorrent funktioniert immer mit einem bestimmten Server, der wie heißt?
Der Tracker heißt,
genau. Nur es gibt dann ganz viele Tracker und wie findet man jetzt die Dateien? Dazu gibt es dann tolle Suchmaschinen, wie zum Beispiel die Seite torrentspy.com, also torrent, torrentspy.com. Dort gibt man einfach einen Suchbegriff und kriegt dann praktisch Links zu den einzelnen Torrent-Dateien, die man dann nachher in seinem Torrent-Programm reinwerfen soll. Kennst du ein gutes Torrent-Programm für Windows?
Ja, das normale BitTorrent.
Ja, ich benutze, glaube ich, TorrentStorm, das funktioniert auch gar nicht schlecht. Also torrentspy.com ist so eine Seite, was man sehr oft in solchen Torrent-Netzen zum Beispiel findet, wenn man sich für Musik interessiert, sind Live-Aufnahmen und so weiter, die werden da gerne verbreitet, oder Live-Videos oder irgendwelche Bootlegs.
Die gibt's auch, also da gibt's auch Seiten, das habe ich jetzt gerade nicht gerade im Kopf, aber es gibt auch Seiten, die dann richtig so legale Bootlegs verteilen, also von so Bands, die das jetzt irgendwie cool finden, dass sie Fans haben und genau, dass Leute, die an Musik hören und so Konzerte mitschneiden.
Ich glaube, BT-Tree ist so eine Seite.
Ja, genau die, genau.
BT-Tree.com ist es, glaube ich, da muss man sich allerdings
ein Login holen. Aber,
ja. Oder BT-Tree.org, da muss man sich allerdings ein Login holen, hat dann nachher aber immer eine gut sortierte Liste an neuen Bootlegs und so weiter, das ist echt, echt spitze. Eine andere Torrent-Suchmaschine, die relativ gut funktioniert, die auch TorrentSpy ziemlich gut ergänzt, ist isohunt.com. Also isohunt.com und funktioniert genau nach demselben Prinzip. Ist einfach Suchterme reinwerfen und Torrents finden. Da stehen auch immer Kommentare dabei, ob das jetzt eine Fake-Datei ist oder wie viele Leute das seeden, was für ein Passwort da drin vielleicht notwendig ist.
Also das mit den Fake-Dateien ist ja auch noch so eine Sache in diesen Torrent-Netzen, da muss man sich ein bisschen in Acht nehmen, weil irgendwelche Leute aus was für Gründen auch immer, ich glaube irgendwie um ihre eigenen Files irgendwie schneller zu verteilen, geben den Dateien dann Namen, die irgendwie jetzt beliebt sind, was ich, so der neueste Kino-Hit oder keine Ahnung. Und dann findet man halt irgendwie statt dem, also man, die habe ich ja glaube ich mal runtergeladen, ja, genau, irgendwie sollte irgendwann was Wissenschaftliches sein und nachher war es irgendwie so ein Porno mit heißefeigen.ai,
ja, genau, oder so. Das entspricht ja dann nicht wirklich der Strategie, die du erzählt hast, also so einen komischen Bluetooth-Stack. Also das war ein Bluetooth-Stack, den ich haben wollte und was dann runterkam, war ein Film, der Heiße Feigen hieß. Aber ich verstehe jetzt nicht, wieso er sich plötzlich besser verbreitet, wenn es so ein obskures
Stück Software ist. Ja gut, da peine ich es jetzt auch nicht, bei manchen Sachen dann schon, also kann ich es mir vorstellen.
Okay, also ein weiteres Peer-to-Peer-Netz, was ziemlich beliebt ist, ist eDonkey. Und dort gibt es ein paar eDonkey-Suchmaschinen, die sind allerdings alle zum Teil gestorben. Es gab früher mal Jiggle, das ist tot, aber es gibt immer noch FileDonkey.com. File F-I-L-E und Donkey D-O-N-K-E-Y funktioniert genau nach demselben Prinzip. Da kriegt man allerdings eben so eine eDonkey-URL. So eDonkey funktioniert nach ein bisschen anderem Prinzip. Ja. Ja, und mit diesen, also es gibt noch ganz viele weitere Torrent-Suchmaschinen und FileDonkey und eDonkey-Suchmaschinen, da kann man auch nach googeln einfach, also eDonkey Search Engine. Und findet dann solche Seiten und wenn man Glück hat, kann man die Dateien auch gut runterladen.
Achso, ich habe jetzt gerade noch die Erklärung gefunden, warum derjenige Mensch, der eigentlich heiße Feigen wollte, irgendwie dann Bluetooth-Stack angegeben hat. Das ist wahrscheinlich damit, wenn irgendwie die Tochter oder die Frau oder die Freundin da irgendwie in den Torrent reinguckt oder in den das Programm reinguckt, halt irgendwie dann irgendwie wichtige Arbeit sieht und nicht irgendwelche
ganz
obszönen
genau.
Bestimmt, Dateien.
Bestimmt. Nur einen obszönen Bluetooth-Stack.
Genau. Heißes Bluetooth.
Ja, noch was zu Peer-to-Peer-Search-Engines? Ich glaube, das war's, ne? Machen wir einfach mal kurz Musik und zwar kommt jetzt ein bisschen Punk mit Minor Threat. Ihr hört gerade Radio Saugnapf mit dem Thema heute subversive Nutzung des Internets. Saugnapf nicht, sondern Radio Chaotica, sorry. Also ihr hört gerade Radio Chaotica, die Sendung des Chaos Computer Clubs Karlsruhe. Website
Entropia
ist,
e.V.
Genau, das Entropia e.V. Und zwar Website ist dann entropia.de/radio. Funktioniert das ohne www?
Ja,
ich denke schon. Thema heute ist subversive Nutzung des Internets. Jetzt kommen wir ein bisschen zu dem normaleren Teil der Sendung. Und zwar jetzt geht es um legale Wissensquellen im Internet. Und zwar angenommen, ich will jetzt, Maschinenbau studieren, kann mich aber nicht an der Uni anschreiben, weil ich zu alt bin, weil ich, keine Ahnung, weil ich kein Geld habe, um die Studiengebühren zu bezahlen. Kein Abi habe, will aber eigentlich das Thema schon lernen und will mich danach auf eigene Faust durchschlagen. Da gibt es ziemlich coole Seiten. Es kommt, ist jetzt ziemlich im Rennen. Also erstens tun die Unis oft die Folien ins Netz stellen. Ich glaube, bei Maschinenbau ist es nicht wirklich der Fall, aber bei Informatik zum Beispiel. Ist,
wenn man hackt, Passwort, ja.
Mit Passwort, aber das haben wir ja schon erklärt, wie man dahinter kommt. Wenn ich Hacker werden will, dann suche ich mir einfach die Computer Science Unis raus. Wenn ich jetzt aber
oder ruft ich jemand glaub, an, das ruft jemand nehmen wir jetzt mal nicht ab, weil das letzte Mal kamen da eh nur so komische Sachen. Oder doch Manuel, nehmen wir mal gucken, was das ist.
Okay, und dann erzählst du weiter.
Wo waren wir? Ach so, und ja, was auch eine interessante Seite ist, ist irgendwie Wikipedia, weil da immer, das ist so eine Internet-Enzyklopädie und da kann man auch echt viel Wissen runterlesen. Das ist, glaube ich, deutsche Wikipedia hat so 200.000 Seiten. Oder die englische hat 1 Million Seiten mit recht vielen Themen, also es ist ganz breit, es geht irgendwie von der Star Trek-Kram bis halt irgendwelche Medizin und Technik und so weiter. Also Wikipedia lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Auch sehr interessant ist Archive.org, die machen nicht nur diese Wayback-Maschinen, wo man sich irgendwie Webseiten angucken kann, die wie die jetzt vor 10 Jahren aussahen, sondern auch die irgendwie so Hoster spielen für alle möglichen Leute und die dann ihren Content da unterstellen können. Das geht also von Videos bis halt Musiksendungen. Diese ganze freie Musik, die es im Netz gibt, ist zum großen Teil auch auf archive.org. Ja gut, ich übertreibe es vielleicht mit zum großen Teil, aber es gibt einfach irrsinnig viel freie Musik auf archive.org und halt auch viele Videos und irgendwie, was ich, keine Ahnung, so klassische Filmchen und so weiter, die man auf archive.org finden kann. Und zum Beispiel, da hatten wir jetzt letztes Mal auch eine Sendung dazu, Podcasts sind auch die bei den Podcasts, also das sind praktisch Radiosendungen aus dem Internet, die man sich dann runterladen kann und die sind auch oft auf archive.org gehostet.
Hattest du
da eine Website? Kann man auch auf www.entrope.de/radio die alte Radiosendung zu den Podcasts irgendwie angucken und runterladen. Und dann kann man da vielleicht sich da noch ein bisschen.
Genau, was auch interessant ist, dass ein paar Sendungen von der BBC jetzt zum Beispiel als Podcast veröffentlicht werden und anscheinend wollte ich es jetzt ganz, ganz groß machen demnächst, dass alle Sendungen als Podcast rauskommen. Ich weiß jetzt nicht, was du zu den Open University Sachen gesagt hast.
Da kann ich euch nicht viel zu sagen. Also ist es ja bei unseren Unis ja auch schon so. Also ich bin ja jetzt auch irgendwie Student hier an der Uni Karlsruhe. Da meinen sie halt immer, das wäre so irgendwie irrsinnig geheim, was für Übungsaufgaben und irgendwie was die Vorlesungsinhalte sind und machen halt diese blöden Passwörter rein. Das ist mir jetzt auch passiert, weil ich in einer Vorlesung noch gar nicht war. Muss man jetzt irgendwie noch irgendwelche Leute fragen, ob sie mir das Passwort geben können, damit ich meine Vorlesungsfolien runterziehen kann.
Was sich da auch lohnt, ist vielleicht mal einfach die Leute anzuschreiben, ob sie doch nicht die Folien rausrücken.
Ja, dann also wissen die ja, dass ich nicht hingehe.
Nee, aber wenn du jetzt nicht Student bist zum Beispiel oder so. Ich meine, so böse sind die meistens nicht. Aber jedenfalls gibt es in Amerika gibt es zum Beispiel die MIT University, die jetzt ganz gezielt ihre kompletten Vorlesungsunterlagen ins Netz stellt, also nicht nur Folien, sondern auch Übungen und Aufnahmen von den Vorlesungen, zum Beispiel als Video oder als Audio. Und das Ganze kann man unter ocw.mit.edu angucken. Also wenn man jetzt, da sind auch irgendwie auch Geisteswissenschaften dabei und also nicht nur Informatik.
Da findet man übrigens auch ziemlich viel in den P2P-Netzen, gerade was so bekannte Leute angeht, so sich Hawking oder Feynman oder so. Also gut, bei Hawking jetzt nicht, aber bei Feynman habe ich jetzt auch schon irgendwie Vorlesungen ganze gefunden.
Genau, und Aufnahmen davon oder seine Bücher und so weiter. Also wenn man sich bilden will, sind P2P-Netze auch ganz toll. Ja, was gibt's denn sonst noch für offene Wissensquellen? Da gibt's natürlich Wikipedia, das im Moment ziemlich am Boom ist. Wikipedia ist ist cool. Sonst noch was, was wir erzählen könnten zu Wissen im Netz?
Ja, da gibt es also auch so Blogs irgendwie wissenschaftlicher Art. Unter anderem, was ich ziemlich cool finde, ist CleverCS. Das ist irgendwie für die Computerwissenschaftler unter uns irgendwie interessant. Das ist auf, ich glaube neuerdings auf CleverCS.
Also .org gibt es jetzt mittlerweile, ja, genau. Ja, weil vorher war es immer so eine schräge URL.
Da gibt es dann immer so Papers zum Runterladen. Und diese Papers, also dort ist schon ausgewählt irgendwie so richtig so mit Beschreibungen, wo sich die Leute Gedanken machen. Dann gibt's aber auch so Sachen wie Sightseer, das ist glaube ich aber nicht zum richtig zum Runterladen und halt alles.
Doch, da gibt's, die sind meistens gecached. Also wenn die öffentlich zugänglich sind, dann sind die bei Sightseer gecached und es ist so eine riesige Datenbank für Computer Science Papers mit Verweisen, Querverweisen. Man kann nach Autoren suchen, nach Zeitschrift und so weiter.
Ja, das schreibt sich .org. Und, oder?
.org. Ich glaube, das ist irgendeine komische
URL. Ja, da kann man aber bei Google nachsuchen. Genau. Da kann man das gleich üben mit diesem Google-Zeug. Und was auch noch cool ist, ist irgendwie arXiv.org oder so. Ich weiß die URL gerade.
Ja, genau. Das ist für physische Papers, oder?
Das ist auch Computer Science, aber auch so Quantencomputing und Physik und Biologie und was ich weiß. Das ist auch, da kann man es aber auch richtig runterladen. Das ist eigentlich ziemlich krass viel Zeug drauf. Aber vielleicht nicht so ganz für die Laien irgendwie so geeignet, hatte ich irgendwie den Eindruck.
Nee, also wenn man, was für Laien geeignet ist, ist diese Encyclopedia of Life Science, die habe ich irgendwie ziemlich oft benutzt, die ist sehr, sehr cool. Also els.net und Login ist IVCD und Passwort ist IAVALLEY. Mal sehen, wie lange das hält.
Wir machen demnächst auch eine Sendung, wo wir nur Passwörter vorlesen für irgendwelche Sachen.
Genau. Ja, jetzt mal wieder ein bisschen Musik mit West Coast Hip Hop und von Bone Thugs and Harmony.
Paranoid, don't even trust my boys. Watch where the side in the floor is. And boys, don't feel like it, don't feel. And I'm broke in the alleys with these ghetto guns. take your clothes off, but my dick ain't gon' stop. Never make business with your sickness, and then they see me flipping on the picnic with your little divide and conquer. But my sister was ready to find my get off the Disney and up off my board. Me and my boys, it was a choice. How could you ever tell Sony that I was the only one making noise? Ain't it a breach of trust? Look in the gutter. Ha, never judge your look by the cover. Word to the motherfucker. I didn't stutter, but what if I lost and it came in the office and nobody noticed? With liquid explosives on top of Versace clothes, give up the codes. Crazy Picasso, the lazy's like Caesar stacks like Little Pesci in casino and wish. Don't give a fuck. Oh, I'm Gambino, been a walking dead. Woke up on the wrong side of the bed. Bible of survival, triple six rivals, triple six rivals. Remember you said I played, but I broke with killers. Niggas out of us in the club, you don't feel us. Straps in the bed, straps picking up the cans on the rillers.
Gerade Radio Chaotica, die Radiosendung des Entropia e.V., das ist der CCC Karlsruhe, Webseite ist entropia.de/radio. Ja, jetzt kommen wir zum letzten Teil der Sendung. Jetzt wollte ich mal ein bisschen krass hackermäßig abgehen und mal ein bisschen was über Techniken erzählen, die man anwenden kann, um jetzt solche Dateien aus dem Netz zu ziehen. Also das ist, was hier relativ oft vorkommt, wenn man zum Beispiel ELS.net mal komplett runterziehen will, wenn das Login mal nicht mehr funktioniert oder so, will man ja nicht unbedingt, dass die eigene IP für 10.000 Dokumente dort bei denen in den Logs steht. Was man dann machen kann, ist russische Proxylisten. Das klingt wie jetzt ein bisschen lustig, aber es gibt so Listen im Internet, wo immer neue Proxys gepostet werden. Die liegen dann meistens alle in Russland oder in irgendwelchen östlichen Ländern, die einfach offen sind. Also Proxys sind jetzt so Zwischenrechner, über die man dann Dateien runterladen kann und dann taucht eben in den Logs von der Webseite die IP des Proxys drin. Was man machen kann, ist dann so eine riesige Liste von Proxys runterladen. Da stehen immer 900 drin zum Beispiel. Die muss man dann allerdings natürlich vorher austesten. Kann man dann nachher aber in ein Programm reinwerfen und also man hat zum Beispiel eine Liste von Dateien, die man runterladen will, die werden dann einfach auf diese Proxys verteilt. Das ist eine ziemlich gute Technik. Ich habe jetzt gerade keine Liste von Proxys da, so wo man die runterladen kann, aber
ja, kann man bei Google auch ziemlich leicht
finden. Genau, nach Russian Proxys suchen. Was man dann als nächster Schritt, wenn man jetzt die ganzen Dateien bekommen hat, ist, will man aus diesen HTML-Dateien zum Beispiel, wenn man jetzt so eine Webseite runtergeladen hat, auch Informationen raus extrahieren wollen, zum Beispiel um die in einer eigene Datenbank reinzutun oder um weitere Dokumente zu finden oder vielleicht auch um Textanalyse zu fahren drüber. Und dort gibt es relativ viele HTML-Parse-Engines erstmal und es gibt dann ziemlich coole Perl-Module, also Perl ist so eine Programmiersprache, mit der man sich dann durch so einen HTML-Baum dann durcharbeiten kann. Man kann dann sagen, eben spring zur ersten Tabelle, die, was weiß ich, Forum heißt und spring dann zu der ersten Zeile und das ist dann eben der erste Forumbeitrag zum Beispiel.
Jo, und das wird auch sehr gut als Baum dargestellt. Man kann in diesem Baum wirklich super rumspringen und
genau, also diese ganzen Programmiertechniken sind in diesem Spiring Hacks Buch ziemlich gut erklärt. Und dieses Buch im Netz zu finden ist dann
die erste Aufgabe.
Aber es gibt's das komplett zu runterladen?
Ich hab's schon gesehen, ja.
Okay,
ich weiß nicht, ob es nur ein Fake ist, aber
okay, also ich hab's aus dem Netz runtergeladen, also es ist zu finden. Nach spidering.chm suchen. Nächste Hacker-Technik. Für Firefox und Mozilla gibt's eine Erweiterung, die GreaseMonkey heißt, die es ermöglicht, für jede Webseite praktisch eigene JavaScript-Skripte nachzuladen, die diese Seite dann verändern. Und damit kann man relativ oft auf so komplexen Seiten, die Ewigkeiten dauern und immer abstürzen, wie allmusic.com, eine ziemlich coole Oberfläche dann haben. die, wo man einfach auf den Künstler klickt, dann kommt automatisch die Antwort, man kann es dann ganz toll durchbrowsen und so weiter. Und ja, da gibt's auch viele Sucherweiterungen, wo man dann Google modifizieren kann, dann die ganze Werbung rausfiltern. Was kann man sonst machen? Fällt dir sonst noch was als Hackertechnik ein? Also was du irgendwie als Tool benutzt, um Sachen aus dem Netz zu ziehen?
Ja, an sich ist es Wget und Curl halt das Wichtigste, was man so braucht, so im täglichen Leben.
Ja, und Perl eben, um dann nachher Informationen zu extrahieren. Dann kommen wir jetzt mal zu den ganz bösen Sachen. Und zwar, man kann Google auch benutzen, um ja Passwortlisten zu finden. Man kann aber auch Google benutzen, um ja nach Leuten zu googeln und dann gucken, was die vor 10 Jahren im Usenet geschrieben haben. Was kann man sonst für böse Sachen machen? Man kann auch nach Versionsnummern von Software suchen, zum Beispiel nach Forensoftware und dann extra die Versionsnummer anzugeben, die eine Sicherheitslücke hat. Und dann findet man irgendwie 10.000 Foren, die man alle angreifen kann. Macht auch immer Spaß. Es gibt mittlerweile, glaube ich, sogar Würmer, die Google benutzen, um weitere Quellen zu suchen, die sie infizieren können. Also Zielrechner, die sie infizieren können, suchen. Das kann man natürlich auch als eigener Hacker machen. Wenn man nachher so 10.000 solcher Rechner hat, kann man darüber dann auch wieder eigene Proxys hochziehen und dann weiter leechen und weiter verteilen und ja, mehr Informationen ins Netz.
Ja gut, vielleicht wollen wir hier nochmal kurz auf freie Netze nochmal ansprechen. Also es gibt auch, wie gesagt, so Art Peer-to-Peer-Netzwerke, die das Internet darstellen wollen, halt nur sehr in einer anonymen Art und Weise. Solche Netze zum Beispiel Freenet oder Entropy, wo man auch dann quasi Inhalte reinstellen kann, die dann von allen möglichen Nodes nochmal gemirrored werden und auch so kann man Dateien verbreiten, ohne zum Beispiel irgendwie zurückverfolgt zu werden.
Genau,
also, oder da geht es halt darum, einfach wirklich möglichst anonym zu sein.
Genau, das hatte ich auch vorhin kurz angesprochen. Man weiß auch nicht, von wem man die Dateien runterlädt zum Beispiel. Also ist dann nachher nicht möglich für jemanden zu sagen, ach, ich habe das von dem bösen Typen da drüben runtergeladen, den könnt ihr bitte verhaften. Will Ninegeist noch was sagen? Genau, eine ganz tolle Quelle für geheime Dokumente, für so brisante Informationen ist cryptome.org. Das ist, schreibt man cryptome.org. Dort tauchen dann immer recht interessante Dokumente.
So regierungsinterne Dokumente oft und sowas
auch. Oder zum Beispiel diese Nazi-Server, die in Deutschland gehackt worden sind, der Inhalt der Foren wurde dann auch auf cryptome.org gepostet. Und es ist natürlich nicht möglich nachzuvollziehen, wirklich, wer das dahin geschickt hat.
Ja, aber der Besitzer von der Seite, der wurde auch schon sitzt in den USA und hatte auch schon Besuch vom FBI und so Sachen. Also.
Aber richtig Stress gab's da nicht, oder?
Ja gut, es können auch nichts machen, ja, weil der halt schon guckt, dass das irgendwie so geheim bleibt und sowas.
Okay, das war's eigentlich so zur Sendung, was man alles in der allwissenden Müllhalde des Internets finden kann.
Und wenn ihr das alles jetzt irgendwas verpasst habt von unserer Sendung oder so, dann irgendwann demnächst könnt ihr das dann auch auf unserer Website runterladen über BitTorrent, das ist gleich üben, diese Peer-to-Peer-Netze so verwenden.
Genau, und für die zwei letzten Minuten Querfunk bis 22 Uhr spielen wir jetzt mal kurz was von Arc vor, der auch nächste Woche im Schlachthof auflegt, glaube ich, am 29. Das ist, glaube ich, Freitagabend.
Französische Stampfmucke.
Genau, französische Abspack-Stampfmucke von Arc.
Und ciao.
Ciao.